Auch von mir noch einen guten Morgen, die ich noch nicht begrüßen konnte. Der Markus hat ja schon manches angerissen, um was es heute geht. Das Thema zur Ruhe kommen. Und ich möchte eine Bibelstelle dazu lesen, weil es immer gut ist, mit einer Bibelstelle eine Predigt anzufangen. Hebräer 4, 1 bis 7. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. In Vers 4 geht es weiter. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch ein Vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. So bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Zur Ruhe kommen, nicht nur äußerlich, und das fällt uns ja schon so schwer, die eine Firma haben, die werden das hautnah erleben, wie die Weihnachtszeit die hektischste Zeit ist, sondern auch innerlich zur Ruhe kommen. Und wir wissen alle und erleben es, dass gerade die Zeit, in der wir jetzt leben, besonders von Unruhe geprägt ist. Vorgestern mit einem gesprochen, der rennt von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt, Geschäfte abklappern, Geschenke suchen für die Kinder und für die Anverwandten. Also man rennt wirklich durch diese Zeit und man fragt sich heute zum dritten Advent, was ist schon der dritte Advent, wo ist die Zeit eigentlich hin? Woran liegt das eigentlich? Wir erleben und hören und sehen es täglich in den Medien, in den Nachrichten, auch im Internet. Und durch die Flut von Informationen fällt es schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen. Vieles bewirkt das Gegenteil. Es regt uns auf, wenn wir Nachrichten hören und wenn man so manches im Internet liest, wenn man da rumgoogelt. Und eine besonderer Unruhestifter ist das Handy. Also wenn ich beim Arzt sitze, mal, ab und zu kommt das vor, wenn man älter wird, alle sitzen sie da und tun hier wischen und tippen und angucken. Kaum einer sitzt mal mit Ruhe dort und überlegt mal ein bisschen oder kommt überhaupt zur Ruhe. Und auf der Straße sieht man die Leute rumlaufen, man wundert sich, dass sie nicht mehr zusammenrammeln. Alle haben sich so ein Ding im Ohr und dann hören sie diese Sachen sich an. Nicht nur, dass man nicht mehr weiß, was in den Medien und in den Internet Lüge und Wahrheit oder Halbwahrheit ist. Ich habe den Eindruck, dass wir bewusst manipuliert werden und auch belogen. Lug und Trug ist eigentlich an der Tagesordnung. Und der bayerische Ministerpräsident Johann Strauß, wie hieß er Johann? Franz Josef. Ach, der Franz Josef, ja, er hat mal gesagt, wer bewusst die Leute in Angst versetzt, begeht ein Werk des Teufels. Und so den Eindruck habe ich, dass das bei uns heute geschieht. Nur mal um einiges zu nennen, weil wir damit konfrontiert sind. das Klima wird eine Angst verbreitet. Ja, das Klima geht krachen, wir müssen das Klima retten und wir Deutschen als kleiner Punkt auf der Erdenkugel denken, wir müssten es alleine retten. Das ist alles ein Irrwahn. Und schon in der Bibel steht in 2. Thessalonicher 10, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, hat Gott ihnen einen Geist des Irrwahns geschenkt und geschickt, dass sie der Lüge glauben. Und es ist erschreckend, wie viele Leute diese Lüge glauben, die heute verbreitet wird, auch über das Klima, auch über Seuchen. Wir haben es ja hinter uns, aber ich habe den Eindruck, die wollen das wieder irgendwo präsent machen. Geht schon wieder los mit Corona. Jeder, der eine Grippe hat, ist Corona verdächtig. Mit Inflation wird uns Angst gemacht. Unser Geld, das geht alles in Bach runter. Wir verlieren irgendwann mal alles. Und bei der Politik, wie sie heute geschieht, ist das immer noch im Bereich des Möglichen. Vielleicht sogar im Wahrscheinlichen. Und dann wird uns Angst gemacht mit Krieg. Wir erleben es ja in der Ukraine, in Israel. Es könnte ein dritter Weltkrieg draus werden. Angst wird verbreitet. Und die Angst macht auch um Christen keinen Bogen. Und mancher will zur Ruhe kommen und kann es nicht. Und die Kirchen und Christen, die eigentlich eine andere Perspektive haben, lassen sich anstecken und machen vielleicht sogar mit. Sie sollten ein Gegenpol sein zu dieser Angstmacherei, weil wir wirklich Hoffnung haben und Trost aus dem Wort Gottes. Wir sollten als Gegenpol bezeugen, dass das alles nicht das Letzte ist, was sie uns an Angst hier einjagen wollen. Man predigt heute ein humanistisches Evangelium, wo es um den Menschen geht, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht mehr Gott. Und dann setzt man Gott auf die Anklagebank. Warum lässt das Gott eigentlich zu? Anstatt sich zu fragen, warum geschieht das? Und unser Volk ist eigentlich nach meinen Ansichten schon gerichtsreif, wo Gutes böse genannt wird und was die Bibel böse nennt, das wird plötzlich gut gesagt. Und wehe, einer sagt was dagegen. Und je mehr wir in das Endzeitgeschehen hineinkommen, wird es meiner Ansicht nach immer schlimmer werden. Aber ohne Ruhe, wenigstens zeitweise, wird die Seele krank. Ich sage es nochmal, ohne Ruhe und Stille wird die Seele krank. Und man hört hier in der heutigen Zeit, der und jener hat Blackout. Das wird immer mehr. Oder Depressionen nimmt auch zu. Und das sogar schon bei jungen Leuten, bei Kindern. Wo wir jung waren, da gab es das Wort überhaupt nicht. Es war alles so normal. Heute gehen sie zum Arzt, zum Psychiater, schon Kinder, und die müssen behandelt werden. Sind verhaltensgestört. Und dann kommen solche Wörter raus, die wir auch nicht kannten. No future, keine Zukunft mehr. Die Jugend, das müssen wir uns mal vorstellen. Wo ist die Jugend hingeraten? Mit was wird die gefüttert, dass die solche Aussagen machen? Dass sie sich als Klimakleber an die Straße kleben. Ein Irrsinn, das ist doch alles krank. Psychisch krank. Und alles kommt meiner Ansicht nach mit davon, weil die Menschen nicht zur Ruhe kommen, ihnen Angst eingejagt wird. Sie sagen, sie sind die letzte Generation. Und ich habe mich gefragt, haben Sie vielleicht eine Ahnung davon, dass Sie es vielleicht wirklich sind? Wo wir als Gläubige wissen, Jesus kommt wieder, ist es unsere Generation? Rechnen wir wirklich noch damit? Wissen die vielleicht mehr als wir und ahnen mehr als wir? Was ist da bei uns passiert im christlichen Abendland, in dem Land Deutschland, dem Land der Reformation und der Erweckungsbewegung. Offenbart sich da nicht schon der Endzeitgeist, weil er weiß, dass das Ende dieser Weltzeit für ihn zu Ende geht, dass es da ist. Und deswegen will er die Menschen nicht zur Ruhe kommen lassen, weil wer zur Ruhe kommt, denkt über die Welt nach und über sich selbst und auch über den Sinn des Lebens. Was bleibt? Wir haben es im Lied gesungen, was bleibt? Und er zieht mal Bilanz über sein Leben, vielleicht auch über die letzte Woche. Was habe ich gemacht, was habe ich bewirkt? Habe ich so gelebt, wie Jesus es wollte? Oder habe ich mich mit hineinziehen lassen in diese Hektik, in diese gottlose Rennerei? Der Fürst dieser Welt, der Teufel, will das verhindern, dass wir zur Ruhe kommen, weil er weiß, dass er nur noch wenig, sehr wenig Zeit hat. Und deswegen geht er umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, wen er kann. Er geht umher, auch in unserem Land, und es kommt immer wieder mehr zum Ausdruck, was im Heidentum eigentlich gang und gäbe war. Zauberei, damit beschäftigt er die Leute und da suchen sie Hilfe bei Yoga, dass sie zur Ruhe kommen, machen Akupunktur. Der Okkultismus, da feiert wieder Hochkultur. All die Heidenkulte, die es früher die Menschen geprägt haben, werden wieder sichtbar, auch gerade zu Weihnachten. Die Feste, die gefeiert haben früher, die Heiden, das Sonnenwendfest zum Beispiel, wurde bei der Christianisierung ein bisschen christlich übermalt. Jetzt ist es praktisch die Geburt Jesu. Und wenn ich heute in die Welt hineingucke, wer redet noch davon, dass Jesus in die Welt gekommen ist? Fest des Lichtes, Sonnenwendfest, Fest der Liebe und alles Mögliche. Aber dass Christus geboren ist, vielleicht in manchen Liedern im Kaufmarkt trällert es noch, aber keiner wird mal groß drüber nachdenken. Der Fürst dieser Welt verbreitet Angst und der Mensch sucht an der ganz verkehrten Stelle Hilfe. Dabei ist die Ruhe ein Wesenzug Gottes. Im 1. Mose 1, Vers 31 können wir lesen. Wer die Bibel mit hat, da könnt ihr aufschlagen, wenn er schneller ist wie ich. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, und es wurde Abend und es wurde Morgen. Und Kapitel 2, 1 bis 3, so wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Am siebten Tag ruhte Gott von seinen Werken. Die Juden feiern den Sabbat, es war ihnen geboten und auch hart bestraft, wenn es nicht befolgt worden ist. Wir feiern den Sonntag, die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. In 1. Mose zieht Gott Bilanz. 6 Tage hat er gearbeitet. Am 7. Tag ruhte er und er denkt nach. Und sein Urteil, das er getroffen hat dann über das Werk seiner Hände, es war alles sehr gut. Er hat alles richtig gemacht, perfekt. Es ging nicht besser zu machen. Und er konnte sich über seine Schöpfung freuen. In Hebräer 4, Vers 4 lesen wir, Und er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Der Hebräer greift es nochmal auf. Und weil das auch für uns so wichtig ist, hat er es der Menschheit geboten, einen Tag in der Woche mal zur Ruhe zu kommen. Sonntag. Wir feiern den Sonntag. Es soll ein Tag der Ruhe sein, wo wir mal drüber nachdenken, mal Bilanz ziehen. Ich hatte vorhin schon davon gesprochen, was war in dieser Woche, was war in der Vergangenheit in meinem Leben. Und heute wird es oftmals nur so genutzt, der Sonntag, dass man relaxt, dass man sich ausruht, mit der Familie was unternimmt. Man kommt ganz wenig zum Nachdenken, es sei denn, man geht zum Gottesdienst, wo eine Predigt darüber gehalten wird. Man soll nachdenken am Sonntag, mal zurückdenken, aber auch vorwärts denken. Was nehme ich mir vor, was ist wichtig oder was kann ich lassen? Gottesdienst. Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder jeden Sonntag zum Kindergottesdienst gegangen sind. Wir haben es Sonntagsschule genannt. Klingt nicht sehr schön, ne? Für Kinderschule ist immer ein Wort, wo man mit Pflichten das verbindet. Und da wurden uns biblische Geschichten erzählt und das hat sich in unsere Herzen eingebrannt. Ein Kind ist immer wie eine Festplatte, die unbespielt ist. Und was da erst draufkommt, das bleibt ein ganzes Leben lang und prägt auch das ganze Leben lang. Und uns haben sie die biblischen Geschichten erzählt, die Sonntagsschullehrerin. Ich sehe sie heute noch vor mir. Es hat sich festgebrannt bei uns und bei mir und eingeprägt. Und in Sprüche 22, Vers 6 steht, gewöhne den Knaben an seinen Weg und er wird ihn ein ganzes Leben lang gehen. An was gewöhnen wir unsere Kinder? Nehmen wir sie mit zum Kindergottesdienst? Oder tun wir nur ein bisschen Spaß bereiten, weil sie keine Lust haben? Und somit sind auch die Eltern von mir Vorbild gewesen. Wir sind früh in die Sonntagsschule gegangen und nachmittags saßen wir mit in der Gemeinschaftsstunde. Und da saßen wir wie die Mäuseln dort. Wenn ich heute manchmal so manche Versammlungen ansehe, da kann man sich kaum noch konzentrieren, weil die Kinder wilde Sau spielen, auf Deutsch gesagt. Und die sagt, da sagt auch niemand was. Das ist halt so. Heute ist das so. In Jeremia 6, Vers 6, können wir lesen. Denn so hat der Herr der Herrscharen befohlen. Nee, warte mal, da habe ich jetzt was Falsches. Vers 16. So spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Und dasselbe erleben wir auch heute. Ein freier Tag ist das, gehört der Familie. Was man die ganze Woche vernachlässigt hat, das will man dann Sonntag nachholen, bietet den Kindern sonst was. Ein freier Tag, wo liegen geblieben ist, mal erledigt werden kann. Man macht Reisen und Ausflüge und meint damit, den Kindern einen Gefallen zu tun. Und die hätten lieber mal, dass man Spaziergang macht und sich mit ihnen beschäftigt. Sonntag, Gottesdienst. Seit Corona erleben wir es, und das ist bei vielen so geblieben, die Online-Gottesdienste. Und dann sitzt man beim Kaffeetisch hört eine Predigt an und meistens noch ladet man sich so eine herunter von einem Lieblingsprediger. Bei jedem ist das anders. Der eine in Karl-Hermann Kaufmann und der andere vielleicht in Jakob Czanke und mancher vielleicht die Gottes Joy Meyer, die ein was Süßes in die Ohren flüstert. Online-Gottesdienst. Und von wirklicher Ruhe, von Gemeinschaft, auch mit Glaubensgeschwistern, ist da gar nichts zu spüren. Man schlürft seinen Kaffee und isst seine Stulle und dann steht man auf und naja. Gerade zu Weihnachten, die Zeit der Ruhe und der Besinnung sein soll, ist das für viele die stressigste Zeit. Und viele sagen dann auch noch und bezeugen, dass ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber gerade Advent und Weihnachten soll ja eine Zeit der Ruhe und der Besinnung sein. Sich besinnen auf das Eigentliche. Was ist das Wichtigste für mich? Und überhaupt, der Neil Armstrong, der auf dem Mond seinen Fuß gesetzt hat, hat mal gesagt, das ist nicht das Wichtigste, dass ein Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat, sondern das Wichtigste und Entscheidendste ist, dass Gott seinen Fuß in Jesus Christus auf diese Welt gesetzt hat, dass er in diese Welt gekommen ist. Gott wurde Mensch. Der, der Himmel und Erde gemacht hat, das muss man sich mal vorstellen, wurde Mensch. Für uns das Wichtigste, für die Menschheit das Wichtigste und es sollte auch für uns ganz persönlich, die wir gläubig sind, das Wichtigste sein. Denn wir wären alle verloren gewesen und keiner würde in den Himmel kommen, wenn Jesus nicht unsere Schuld auf sich genommen hätte, nicht Mensch geworden ist und als Mensch erfunden worden ist. Ich habe mich mal versucht, da reinzudenken, als Schäfer, wo man mit Schafen zu tun hat, würde ich das machen, dass ich aus Liebe zu meinen Schafen sage, ich wäre jetzt ein Schaf, würde pflegen wie ein Schaf, würde mich vielleicht rumschubsen lassen. Und Jesus hat ja gewusst, was sie mit ihm machen und hat es trotzdem gemacht. Was für eine Liebe steckt da dahinter, damit Menschen nicht in die Hölle kommen, sondern gerettet werden. Wir wären alle verloren. Wie jene in Hebräer 4, Vers 2 besteht, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Und Hebräer 4, Vers 3a, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hatte. Also, wir, die wir gläubig sind. Und ja, wir gehen ja nicht mehr allzu oft in die Kirche, aber das Glaubensbekenntnis, was dort gesprochen ist, was die Väter uns übermittelt haben, ist wirklich ein Geschenk. Was man jeden Sonntag eigentlich auch ausspricht. Ich glaube an Jesus Christus. Und geboren von der Jungfrau Maria, gestorben und begraben, aufgefahren in die Himmel, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es wird einmal einen letzten Advent geben. Und dann ist diese Erwartung erfüllt bei denen, die Jesus im Herzen haben. Glauben wir das wirklich noch, was in der Schrift steht und was wir im Glaubensbekenntnis sprechen, tief im Herzen? Mancher Pfarrer spricht es, glaubt aber gar nicht mehr dran und die Predigt widerlegt dann dieses Glaubensbekenntnis. Eine ganz traurige Entwicklung. Ist dieser Jesus der Schrift noch der Mittelpunkt unseres Lebens oder ist er nur Beiwerk wie Weihnachten? Naja, ist ein schönes Fest. Fest der Familie. Können wir noch verzichten auf all den Rummel, der darum gemacht wird und zunehmend wieder zu dem wird, was er bei den Heidenvölkern war? Das Eigentliche wird verdrängt. Wir wollen aber nicht das tun, was die Heidenvölker machen, sondern uns an den Volk orientieren, was Gott aus allen Völkern zum Eigentum erwählt hat, den Juden, an Israel. Das Volk Israel ist uns zur Warnung geschrieben, zur Belehrung und auch zur Mahnung, dass wir nicht dieselben Fehler machen, die das Volk gemacht hat und damit die Strafe Gottes dann herbeigezogen hat. Dass wir nicht die falschen Wege einschlagen, die das Volk Israel eingeschlagen hat. Als Gläubige entdecken wir, es gibt ein Reich mitten in den Reichen dieser Welt, ein neues Volk zwischen den Alten, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein auserwähltes Geschlecht. Und das ist die im Reich Gottes ihr Zuhause gefunden haben, die Jesus nachfolgen. Aber wie gelingt das eigentlich, zur Ruhe kommen? Wie gelingt das, so zu leben, wie es Jesus will? Wir leben ja noch im Fleisch. In Hebräer 3, Vers 19, da lesen wir über das Volk Israel, das alte, auserwählte Volk. 3, Vers 19. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben ihre Religion gehabt, sie haben alle Sitten noch gehabt, alle Opfer. Aber das eine Opfer haben sie abgelehnt, Jesus. Wer aber auf Jesus vertraut im Herzen, an ihm glaubt, dass er unsere Schuld, dass er meine Schuld und auch deine Schuld am Kreuz bezahlt hat, dass wir erlöst sind, dass die Rechnung bezahlt ist, die offen stand zwischen Gott und uns, da kommt unsere Seele zur Ruhe und nur dann, sonst wird uns immer wieder unser Gewissen anklagen. Sie kommt vor Gott zur Ruhe, wo Gott sagt, sie sollen in meine Ruhe eingehen. Und diese Ruhe finden wir nur bei Jesus Christus, weil unsere Schuld bezahlt ist, sie uns nicht mehr bedrängen kann. Und in Matthäus 11, Vers 29, da können wir lesen, oder schon von Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden für unsere Seelen, innerliche Ruhe. Man kann es manchmal äußerlich drüber und drunter gehen, aber im Herzen haben wir Frieden und Ruhe mit Gott. Wer Jesus liebt, wird auch dann seinen Weg mit ihm gehen, weil er weiß, was Jesus gesagt hat, ist gut für mich. Er meint es gut mit mir. Es bedeutet, seinem Wort zu gehorchen und es dann auch gerne zu tun. Es ist schon im Zwischenmenschlichen so, was man gerne macht, das fällt einem nicht schwer. Wenn man verliebt ist, was macht man da nicht alles? Die unmöglichsten Dinge. Man macht es gerne. Und das ist auch bei Jesus. Wenn wir Jesus lieben, dann machen wir gerne, was er sagt. Dann ist es nicht Last, sondern Lust. Und darum Und damit will ich schließen. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und wer liebt, gegen dem ist das Gesetz nicht. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können und einmal in diese ewige Ruhe eingehen können bei dir, eine Ewigkeit. Herr, und du siehst, in was für einer Zeit wir leben, mit was wir uns auseinandersetzen müssen, wo wir widerstehen müssen auch und wo wir Mühe haben, uns zur Ruhe zu kommen und zur Stille zu kommen. Herr, ich möchte dich bitten, auch für den Rest der Adventszeit und zu Weihnachten, dass uns das wieder ganz groß wird, dass du Mensch geworden bist. Dass du Mensch geworden bist und als Mensch erfunden worden bist und uns verstehen kannst. Dass du unser hoher Priester geworden bist, der die Himmel durchschritten hat und uns vertritt beim Vater, weil er weiß, dass wir Menschen sind aus Fleisch und Blut, die oft versagen. Und du hast gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dass uns das immer wieder groß wird und dass wir es dann auch tun. Und dass wir es dann auch bei dir lassen, unsere Probleme und das, was uns belastet. Du segne uns diese Zeit und richte unseren Blick auf die Zeit, wo du einmal wiederkommen willst. Nicht als Kind, sondern als Herr und Richter dieser Welt. Wir loben und preisen dich darüber, dass dein Wort die Wahrheit ist und das geschieht, was du sagst. Amen.